Also vielleicht generell kann man von allem zu viel nehmen. Also dieser berühmte Satz, die Dosis macht das Gift, das gilt wirklich wahrscheinlich durchgängig.
Hier ist Gesund in Sportdeutschland, euer Podcast rund um Bewegung, Sport und Gesundheit. Nicht nur, dass wir zurück aus der Sommerpause sind, nein, für die nunmehr dritte Staffel haben wir auch wieder ein neues Hörgefühl für euch. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr es findet. Am Ende der Episode dazu mehr. Ich bin Daniel R. Schmidt und wir starten mit einem Thema in diese dritte Staffel, das auch gesundheitsbewusste Menschen und SportlerInnen durchaus polarisiert, nämlich Nahrungsergänzungsmittel. Vom Proteinshake nach dem Training bis hin zu Vitamintabletten. Welche Rolle spielen diese Produkte eigentlich wirklich? Brauchen wir die, um unsere Bewegungsziele zu erreichen? Oder reicht eigentlich eine ausgewogene Ernährung aus? In dieser Folge werfen wir einen genauen Blick drauf und klären, was sinnvoll ist und worauf man achten sollte. Dazu haben wir uns Dr. Hans Braun eingeladen, Leiter der Abteilung Sporternährung des Instituts für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Hallo.
Hallo.
Wir wollen uns gleich mal durch die verschiedenen Pillchen und Mittelchen kämpfen, die man so erwerben kann, aber jetzt mal erstmal ganz allgemein. Hans, wie stehst du grundsätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln? Braucht man das im Breitensport?
Also ich würde es tatsächlich so nehmen, wie das Wort es auch für sich vielleicht hergibt, Nahrungsergänzung. Also ich würde immer den Schwerpunkt und den Wert auf eine vollwertige, vielfältige, gemischte Lebensmittelauswahl legen, und dann ist auch gerade in Deutschland bei unserem Angebot es sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwo Nährstoff nicht ausreichend aufnehmen. Aber es gibt natürlich Situationen, die dazu führen, dass es nicht geht. Es kann eine besondere Ernährungsform sein oder halt auch so Klassiker, die wir alle kennen, wie Vitamin D, dass das doch im Winter in unseren Breitengraden schwieriger ist. Wir können das dann nicht mehr selbstständig synthetisieren, und dann ist natürlich eine Nahrungsergänzung schon eine Chance, den Status besser aufrechtzuerhalten, aber halt nicht nach Gießkannenprinzip, schon eher nach gezielter, vernünftiger Dosis und auch Abwägung.
Vitamin D war jetzt schon ein Stichwort. Wie kann ich denn Mängel eigentlich bei mir selber erkennen, die so ganz klassisch auftreten, und wie gehe ich damit um?
Also es ist schon schwierig, wenn wir jetzt beim Beispiel Vitamin D bleiben wollen, das ist ja stark im Knochenstoffwechsel mit beheimatet, hilft Kalzium aus dem Darm zu resorbieren, und bis die Knochen natürlich schwach werden, dauert es sehr lange, das ist nicht akut feststellbar und würde auch für die Diagnostik viel zu aufwendig sein, aber man kann natürlich vielleicht einmal jährlich, wir empfehlen unseren Athleten jetzt an den Olympiastützpunkten zum Beispiel, mit denen wir arbeiten, nach Möglichkeit im Oktober, November den Vitamin-D-Status messen zu lassen, um einfach zu sehen, wie ist man aus dem Sommer rausgekommen? Hat man eine Chance gehabt, durch die Sonne das Depot, sage ich jetzt mal, aufzufüllen, und kann dann überlegen, ob eine Supplementation notwendig ist oder auch wirklich sinnvoll. Symptome direkt sind schwieriger, während wir bei anderen Dingen, vielleicht Thema Eisen ist ja auch sowas, da ist schon so Müdigkeit, Schwäche, Konzentrationsabfall, solche Dinge, aber da hören wir schon an den Symptomen, die können ja mit so vielen anderen Dingen zusammenhängen, dass es nie eindeutig die Symptomatik auf einen Nährstoff sich beziehen lässt.
Also ist es eigentlich gar nicht so einfach als BreitensportlerIn festzustellen, ob ich tatsächlich ein Nahrungsergänzungsmittel benötige, denn ich müsste ja den Mangel auch sehr eindeutig zuordnen können.
Das bedarf wirklich Kompetenz, Know-how, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch nicht eindeutig besser erfassen können. Es gibt dann stabile, auch weit verbreitet akzeptierte Blutmarker. Das sind dann oft sogenannte, wie heißt es so schön auf Neudeutsch, Igelleistungen. Das heißt, es wird nicht immer standardmäßig gemacht. Und dann müssen wir vielleicht Nahrungsergänzungsmittel auch natürlich nochmal definieren. Wir differenzieren in drei Kategorien erstmal. Das ist so Nahrungsergänzungsmittel im Sinne von Sportsfood, also ein Kohlenhydratriegel, Sportgetränke oder ein Proteinshake. Dann gibt es die Mikronährstoffe, über die wir jetzt gerade schon mal gesprochen haben. Da wird es dann schon schwieriger. Das würde ich dann oft mit einer Diagnostik in Verbindung sehen. Und dann gibt es noch die sogenannten Performance Supplements. Da gehören dann Koffein dazu, Kreatin, solche Dinge, die wir über die Nahrung eigentlich in dem Maße kaum aufnehmen können. Gut, bei Koffein geht das schon auch mal mit einem doppelten Espresso. Aber nichtsdestotrotz, da kategorisieren wir ein bisschen, und bei einem Kohlenhydratgel, da habe ich keinen Blutmarker, sondern da geht es eher um die Intensität der Belastung, wie lange bin ich unterwegs, es möchte jemand vielleicht einen Marathon laufen, dann macht es Sinn, da mit solchen Produkten sich auseinanderzusetzen, ob die gut vertragen werden, weil es gibt genügend Hinweise, dass die dann auch sinnvoll sind, um die Leistung zu stabilisieren.
Gehen wir mal in medias res. Gerade bei Hobbysportlerinnen hört man oft, dass sie zum Magnesium oder Eisen greifen, vielleicht auch wenn Wadenkrämpfe einsetzen. Ist das sinnvoll oder ist das übertrieben?
Also ich vertrete die Position mit vielen Kollegen. Ist ja nicht einfach so, dass man die dann für sich, sag ich mal, spontan entwickelt, dass Magnesium absolut überbewertet ist. Wir finden unglaublich viel, also in letzter Zeit jede Menge Hinweise, finde ich gerade jetzt im Internet, dass Magnesium gegenüber wieder allem hilft. Also es scheint da so eine neue Welle losgetreten worden zu sein. Aber jetzt aus der reinen wissenschaftlichen Perspektive heraus besteht kein Risiko, einen Magnesiummangel zu haben. Die Nahrung liefert viel Magnesium. Die Tageszufuhrempfehlung für Erwachsene, die liegt so bei 350 bis 400 Milligramm. Und das ist eigentlich gut machbar. Wer da Schwierigkeiten hat, sollte besser mal seine Ernährung vielleicht von jemandem anschauen lassen. Man kann dann vielleicht auch mit einem Mineralwasser noch ausgleichen. Wichtig ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass zu viel Magnesium Durchfälle verursachen kann. Und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, die empfiehlt maximal 250 Milligramm Magnesium einmalig zu nehmen. Und es gibt viele Produkte, die haben 400 Milligramm. Und da gibt es Personen, die nehmen vielleicht zweimal 400 Milligramm. Und dann ist so eine Nebenwirkung durchaus möglich.
Dann nehme ich schon mal mit. Also Magnesium kann durchaus auch Durchfall oder Abführmittel werden, wenn ich eben entsprechend überdosiere. Ich habe jetzt eben gerade Frauen schon angesprochen. Gibt es bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die gerade für Frauen im Sportbereich wichtig oder ratsam sind?
Also es gibt vielleicht zwei Dinge. Sicherlich haben wir das alte Problem, ist schwierig, aber trotzdem die Herausforderung bei wissenschaftlichen Studien, dass doch sehr viel mit Männern gemacht wurde. Also es ist sicherlich spannend in Zukunft zu sehen, ob es vielleicht doch irgendwas gibt in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es aber auch nicht jetzt primär zu erwarten, dass wir geschlechtsspezifische Unterschiede haben, außer wahrscheinlich beim Eisen oder nicht nur wahrscheinlich, da ziemlich sicher, durch die menstruellen Verluste, sprich Blutungen, geht eben nennenswert Eisen verloren und das sollten Frauen ersetzen. Und deswegen wird empfohlen, dass Frauen ca. 15 Milligramm Eisen am Tag aufnehmen, Männer eher 10 bis 12. Das heißt also eine höhere Menge. Gleichzeitig essen aber Frauen weniger Kalorien als Männer. Und wir sehen eine schöne Beziehung zwischen Kalorienzufuhr und Eisenzufuhr. Und da Männer mehr essen, haben sie es auch leichter, die Menge an Eisen aufzunehmen. Und da liegen auch nach eigenen Daten schon 60-70% der Frauen in der Eisenzufuhr eher unter diesem wünschenswerten Wert. Das heißt noch nicht, dass es ein Mangel ist, aber man sieht dann auch bei bestimmten Blutmarkern wie Ferritin oder Hämoglobin, dass doch aktive Frauen im gebärfähigen Alter in Deutschland wahrscheinlich 20% Schwierigkeiten haben. Im Sport können es vielleicht auch 40-50% sein. Das sind aber mehr Leistungssportdaten und weniger Breitensportdaten. Nichtsdestotrotz, wer da so die Symptome, die ich vorhin genannt hatte, so Müdigkeit, Schwäche, Blässe, Konzentrationsabfall spürt, vielleicht auch eher in eine vegetarische, vegane Ernährungsweise geht, weil eben Eisen aus Pflanzen schlechter resorbierbar ist, dass man dann auch durchaus mal zweimal im Jahr bei einem medizinischen Check vielleicht auch auf diese Marke untersuchen lässt und mal prüft, ob man da eventuell eine gezielte Supplementation sinnvoll sein könnte.
Ist diese Zuführung von Nahrungsergänzungsmitteln oder von bestimmter Wirkstoffe auch für Frauen relevant, wenn wir über bestimmte Lebensphasen sprechen? Beispielsweise Schwangerschaft war eben schon kurz angesprochen, Menopause vielleicht?
Ich würde tatsächlich sagen, dass Menopause, muss ich auch gestehen, mich jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt habe, ob es da spezielle Ernährungsbedarfe gibt, Nährstoffbedarfe, aber eben der erhöhte Eisenbedarf während der gebärfähigen Zeit, sage ich jetzt mal, oder von jugendlich bis eben vor der Menopause, nimmt ja dann ab, also ist eigentlich die Zufuhr nicht mehr erhöht oder so der Bedarf nicht mehr erhöht. Nichtsdestotrotz ist für Schwangerschaft oder bei geplanter Schwangerschaft Folsäure ein wichtiger Nährstoff, der bei der Zellteilung des Fötus wichtig ist. Aber da würde ich dann auch gerne auf die entsprechende behandelnde Gynäkologin, Gynäkologen verweisen, die dann auch vielleicht in dem Zusammenhang den Status besser erfassen können und dann auch gezielt eine Rückmeldung geben.
Ich würde auf einen weiteren Stoff nochmal zu sprechen kommen. Das haben wir eben auch schon kurz angerissen. Vitamin D nämlich wird ja oft als Sonnenvitamin bezeichnet. Wie wichtig ist das für SportlerInnen und kann man davon auch zu viel nehmen?
Also vielleicht generell kann man von allem zu viel nehmen. Also dieser berühmte Satz, die Dosis macht das Gift, das gilt wirklich wahrscheinlich durchgängig. Also ich würde Vitamin D unabhängig vom Sport bewerten wollen. Es ist wichtig für die Kalziumresorption, für den Knochenstoffwechsel. Es werden aber weitere Bereiche betrachtet, wie Immunfunktion zum Beispiel. Und so gesehen ist das etwas, was generell wichtig ist. Und wir können Vitamin D über Meeresfisch gut aufnehmen, über Pilze zum Beispiel. Da aber beides vielleicht nicht in großen Mengen gegessen wird, ist es schwierig, über die Nahrung den Vitamin D-Status und auch die Zufuhr aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil beim Vitamin D, und das ist auch eine Sonderstellung, dass wir das über die Haut selbst synthetisieren. UVB-Strahlung sorgt dafür, dass eben in der Haut eine Vorstufe des Vitamin Ds produziert wird, und dann wird das in der Niere und so weiter dann zur wirklich wirksamen Substanz umgewandelt. Und diese eine Form der Vorstufe, das nennt sich, Achtung Fachbegriff, 25-Hydroxy-Vitamin D, 25-OHD, das ist der Marker, den wir messen lassen können im Blut. Und dieser Status ist relativ eindeutig und der gilt für Sportler wie Nichtsportler. Also deswegen, der wird bei Senioren oft reduziert sein, weil die nicht mehr so viel in der Sonne sind. Auch die Alterung der Haut verändert die körpereigene Synthese. Wir wissen aber im Leistungssport von Indoor-Sportlern, dass die häufig eher schlechtere Werte haben als die Sportler draußen. Und da ist schon so, dass jeder, und das auch unabhängig von der Ernährungsweise, eben prüfen kann, wie verhalte ich mich im Sommer? Nehme ich auch viel Sonnenschutzmittel, was ja durchaus aus Sicht der Hautärzte und Ärztinnen natürlich sinnvoll ist. Und das beeinflusst meine körpereigene Vitamin-D-Bildung. Und dann lohnt es sich schon eben, wie gesagt, im Oktober oder November mal den Status zu überprüfen. Eigentlich sollte der hoch sein und kann dann als Depot über den Winter genutzt werden. Aber wenn wir da schon im grenzwertigen Bereich sind, dann schaffen wir es momentan nicht, bis Ende März diese körpereigene Synthese aufgrund des Winkels der Sonne zur Erde, sprich also zur Nordhalbkugel, dann die körpereigene Synthese aufrechtzuerhalten. Da kann es draußen noch so schönes Wetter sein, wolkenfrei, das funktioniert nicht. Und daher ist es ein Vitamin, ein Nährstoff, der supplementiert werden kann, aber allgemein empfehlen wir erst nach Überprüfung des Status, und dann würde ich es auch unabhängig sehen, ob Nichtsport, Breitensport oder Leistungssport, da gibt es jetzt keine differenzierten Blutmarker oder Werte, die vielleicht für die Gruppen gesondert behandelt werden.
Also es ist schön, dass du das sagst. Da können wir auch nochmal einen Querverweis zur zweiten Staffel unseres Podcasts geben mit Professor Sven Schneider, der im Rahmen des Klimawandels genau dieses Thema auch aufgebracht hat und genau ins selbe Horn stößt. Proteinshakes, ein weiteres Thema, was so ein totales Trendthema ist. Brauchen BreitensportlerInnen tatsächlich so viel zusätzliches Protein, wie sich da in so manch einem Shake reingeprügelt wird?
Also es ist schon verrückt, muss man sagen, wenn man in den Supermarkt geht, wie viel proteinhaltige Produkte es gibt, also die quasi proteinangereichert sind, irgendwelche Joghurt oder ich habe schon Knäckebrot gesehen mit Protein und so weiter. Also im Regelfall ist es so, um auch vielleicht kurz Werte als Orientierung zu nehmen, wo wir wissen, dass die vielleicht nicht jedem so gebräuchlich sind, aber wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat auch durchaus BreitensportlerInnen im Auge, wo man sagt, okay, 5 Stunden Sport die Woche, wohl wissen, dass wir eigentlich 5 Stunden auf jeden Fall machen sollten, vielleicht sogar mehr, ist es so, dass die mit 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht auch 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, gut versorgt sind. Und da sind schon sogenannte Sicherheitszuschläge drin, die Ernährungsweisen berücksichtigen und so weiter. Und wir wissen aus den Zufuhrdaten, also wie ernährt sich Deutschland, dass Männer wie Frauen eigentlich oft über diesen 1 Gramm schon liegen. Allein durch ihre normale Lebensmittelauswahl, wobei ja immer die Frage ist, was normal ist, aber so im Durchschnitt. Wie hoch dann Der tatsächliche zusätzliche Bedarf an Proteinen wird im breiten Sport ist schwierig zu beurteilen. Im Leistungssport erhöht man diese Empfehlung auf 1,2, vielleicht auch in Einzelfällen auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also deutlich mehr. Aber der Leistungssportler oder die Leistungssportlerin essen häufig auch mehr und da sehen wir auch eine sehr enge Beziehung zwischen, wer mehr Energie futtert auf dem Teller hat, der wird auch mehr Protein aufnehmen. Nichtsdestotrotz gibt es Lebensmittel, die liefern viel Protein, wie Quark, Skyr, Hüttenkäse, sicherlich auch Fleisch und Fisch oder halt dann die Hülsenfrüchte im pflanzlichen Bereich. Und wer diese Lebensmittel nicht mag oder nicht essen möchte, aus welchen Gründen auch immer, der muss hier vielleicht schon nochmal einen besonderen Blick drauf werfen, dass die Zufuhr auch ja, sportgerecht ist. Also von dem her, alle Daten zeigen, dass es gut möglich ist. Wir brauchen keine speziellen Proteinshakes. Aber nichtsdestotrotz, wenn jemand dann doch häufiger Sport macht und möchte regenerative Prozesse unterstützen, dann helfen so 20, 25 Gramm Protein nach einem sehr intensiven Training. Und bevor man dann vielleicht 2 Stunden später erst zum Essen kommt, dann ist das durchaus im Leistungssport zumindest eine logistisch einfachere Lösung. Sie ist verfügbar. Das Pulver muss ich nicht kühlen. Das kann ich mit Wasser anrühren. Das hat auch Vorteile. Und so gehen wir dann auch vor bei der Beantwortung einer solchen Frage. Die ist kurz gestellt und meistens, ja, kommt dann eine lange Antwort, dass wir eben uns mit der Situation auseinandersetzen und dann eben eine Rückmeldung geben. Aber nochmal, auch für Proteinquellen gilt, ja, vielleicht nicht so dogmatisch, aber Food First. Einfach denkt dran, es gibt so viele coole Lebensmittel, die auch viele andere Nährstoffe beinhalten, die auch wichtig sind und es fokussiert sich nicht alles nur auf Protein oder Aminosäuren.
Wenn wir weitergehen in unserer Nahrungsergänzungsmittelapotheke, dann kommen wir recht schnell auf das Stichwort Kreatin. Das hört man jetzt auch immer öfter im Zusammenhang mit Leistungssteigerung. Ist das auch etwas für FreizeitsportlerInnen oder eher für Profis?
Also wir bilden ja selbst Kreatin im Körper. Also von dem her scheint es ja wichtig zu sein und es ist auch wichtig für eine Form der Energiebereitstellung, die ja sehr schnell ist und kurze athletische Belastungen vielleicht bedeuten. Inwieweit das im Breitensport sinnvoll ist, es wird vielleicht auch die Muskelhypertrophie so ein bisschen mit angesprochen, ist die Frage. Ich würde mich jetzt daran orientieren, die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die sieht 3 Gramm Kreatin am Tag als sicher an, als unproblematisch, auch bei Langzeitstudien, die teilweise bis 5 Jahre gehen, dass man da keine Nebenwirkungen sieht, die irgendwie kritisch sind. Man muss daran denken, dass eben auch Kreatin noch über Fleisch aufgenommen wird und deswegen bei vegetarisch-veganer Ernährung das Kreatin-Level durchaus vielleicht niedriger ist und die vielleicht sogar von einer leichten Dosierung oder leichten Supplementation profitieren. Also ist eine schwierige Frage, da habe ich mich tatsächlich mit BreitensportlerInnen auch noch nicht auseinandergesetzt, inwieweit Kreatin da sinnvoll sein könnte. Ich sage es mal so, man kann es ausprobieren. In der Dosis, die ich genannt habe, ist es vielleicht nichts Riskantes, aber ich würde mir jetzt auch nicht zu viel von versprechen, weil meistens geht der positive Effekt einher, hinsichtlich zum Beispiel Entwicklung von Muskulatur, mit 3-mal Krafttraining die Woche. Das heißt also, bevor ich überlege, Kreatin zu nehmen, sollte ich mir erstmal überlegen, wie schaffe ich 3-mal Krafttraining die Woche? Und das erstmal Sport first. Also dieses, ich kann das nicht durch eine Kapsel ersetzen. Die positiven Effekte von Ausdauertraining wie Krafttraining, die sind bekannt und die sind auch seit 50 Jahren eigentlich klar, wenn man bestimmte Publikationen sich anguckt. Aber wie hat es der Professor Hollmann immer gesagt, das physikalische Gesetz der Trägheit spricht dem entgegen. Also, dass wir daran arbeiten und dann, ob dann Kreatin sinnvoll ist oder nicht, das kann dann jeder für sich selbst beantworten. Im Leistungssport wird es von manchen Sportlern, Sportlerinnen genommen, aber auch immer auf sehr individueller Ebene, weil jeder reagiert sehr unterschiedlich. Manche haben doch das Gefühl, dass es den Muskeltonus hochsetzt und sie dann eher negative Konsequenzen haben. Also, es ist ein echt wirklich schwieriges Feld, da eine eindeutig klare Aussage zu geben.
Dementsprechend ist auch das Werbeversprechen Anti-Aging im Rahmen von Kreatin wahrscheinlich Quatsch.
Da ist jetzt auch für mich immer die Frage, was meint man mit Anti-Aging? Wenn Anti-Aging bedeutet, Muskulatur zu erhalten, weil wir alle doch irgendwie Muskelmasse verlieren mit den Jahren, dann kann das helfen. Aber nochmal, der Reiz, Muskelmasse aufrechtzuerhalten, kommt über die Belastung, über das Training und das sollte nicht vergessen werden.
Also ich nehme schon mal als kleines Zwischenfazit mit, Sport und Food First. Also wenn wir uns Gedanken über eine gesunde Ernährung machen und ordentlich Sport treiben im Sinne eines gesunden Maßes, dann sind wir schon mal ganz gut unterwegs. Viele BreitensportlerInnen verwenden Multivitaminpräparate. Ist das denn sinnvoll? Macht das Sinn oder kriegen wir das auch über die Nahrung?
Hängt dann von der Nahrung ab, logischerweise. Es gab lange, also ich bin jetzt ja doch auch, glaube über 25 Jahre mit den Olympiastützpunkten im Austausch und darf da Athletinnen und Athleten beraten. Und es gab immer wieder Phasen, dass Nahrungsergänzungsmittelhersteller dort Kontakt gesucht haben und vor allem so ein Obst- und Gemüsekapseln angeboten haben, mit der Argumentation, dass unsere Lebensmittel nicht mehr so nährstoffreich sind wie früher. Das ist mehrfach widerlegt und gibt auch keinen Grund, das anzunehmen. Sicherlich schmecken manche Lebensmittel nicht immer im Verlauf eines Jahres, weil sie nicht ihre Saison haben. Und da darf man sich die Frage stellen, ob ich im Februar Erdbeeren haben muss, unbedingt. Oder ob man nicht auf saisonale Produkte zurückgehen, weil dann sind die auch reif, sie sind nährstoffreich und wir können auch da immer eine Vielfalt abbilden. Und wer es unbedingt haben muss, dem würde ich dann eher Tiefkühlware empfehlen, weil die dann auch oft zum Höhepunkt der Erntezeit eingefroren ist. Und da sieht man Daten, dass eben auch Tiefkühlware durchaus auch im Bereich der Mikronährstoffe ein Jahr stabil ist. Also vieles wird erst beim Kochen zum Beispiel dann auch, geht dann manchmal verloren. Aber das ist auch alles eingepreist, sodass man sagen kann, nee, Multivitamine, Multimineralien per se ist nicht notwendig zu supplementieren. Hängt ein bisschen von der Ernährungsweise ab. Logisch, bei veganer Ernährung ist bekannt, dass vielleicht Eisen, Zink, Vitamin B12 schwierig ist, aber das wird man dann eher vielleicht gezielt supplementieren. Gleichzeitig, wenn aber jemand für sich sagt, nee, ich will das, dann würde ich empfehlen, auf die Verpackung zu achten, dass mit einer Brausetablette, Kapsel, wie auch immer die Darreichungsform ist, maximal 100% der sogenannten RDA, das sind die, also die Recommended Dietary Allowances oder die Empfehlungen zur täglichen Zufuhr, die können variieren zwischen der EU und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber nicht in einer dramatischen Weise, aber das soll nicht irritieren, dass es da manchmal unterschiedliche Werte gibt. Und wenn ich diese Dosis nehme, dann ist eine Überversorgung, eine Überdosis unwahrscheinlich. Aber gleichzeitig, ob ich das wirklich benötige, weiß ich auch nicht. Aber es wird wahrscheinlich dann auch nichts schaden. Also so kann man für sich dann eine Entscheidung treffen, aber empfehlen per se würde ich es nicht.
Jetzt zu einer letzten Wirkstoffgruppe, die ich noch ansprechen möchte, gerade im Fitnessstudio sehr beliebt. Das sind sogenannte BCAAs, Branched Chain Amino Acids oder verzweigkettige Aminosäuren auf Deutsch. Darunter verbergen sich Stoffe wie Leucin, Isoleucin und/oder Valin. Was hältst du von diesen Produkten? Sollten wir uns das geben? Oder ist das was für die Pumper speziell unter den Fitnesscracks?
Also, ist ja fast schon Günther Jauch-Wissen, oder? Von
Ja,
der
für die
hohen Quote.
Millionenfrage.
Die Valin, Leucin, Isoleucin, aber genau so ist es. Verzweigkettige Aminosäuren und die drei sind, man nennt das immer essentiell oder unentbehrliche Aminosäuren, ist natürlich, die sind wichtig, keine Frage, aber das ist mehr aus meiner Sicht ein akademischer Begriff. Essentiell, ja klar, wow, Wahnsinn. Alle Vitamine sind eigentlich essentiell und nichtsdestotrotz brauchen wir am Schluss 20 verschiedene Aminosäuren, um für den Körper Material, Baumaterial zur Verfügung zu stellen, damit er, ja, wir produzieren täglich 200, 250 Gramm körpereigene neue Proteine und die, dafür müssen wir immer wieder Baumaterial anliefern. Und das machen wir über die Proteine in den Nahrungsmitteln, die werden zerlegt und zu Aminosäuren zusammen zerlegt und dann neu aufgebaut. Und da spielt Valin, Leucin, Isoleucin eine wichtige Rolle. Aber die Schlussfolgerung, das isoliert als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ist nicht da. Sondern wir brauchen alle Aminosäuren, alle haben eine wichtige Funktion und wir kriegen die über die Nahrung dann in einem guten Maße auch aufgenommen. Es ist schon so, dass Leucin für sich diskutiert wird als wichtiger Reizgeber bei der Proteinsynthese und deswegen wird oft bei der Proteinquelle dieses Whey-Protein oder Molkeprotein empfohlen, weil das sehr leucinreich ist. Aber meiner Kenntnis nach ist die Studienlage im Bereich BCAAs, also verzweigkettige Aminosäuren, nicht da, dass man hier irgendwie von einer speziellen Supplementation profitieren würde, auch im Pumperbereich, sondern da geht es eher um die absolute Zufuhr an Protein, vielleicht höher als im Breitensport. Vielleicht nehmen die da auch nochmal irgendwie mit Kreatin irgendwas, aber vor allem trainieren die hart, dass die Muskel wachsen und nicht, weil sie viel BCAAs nehmen.
Jetzt habe ich im Vorfeld dieses Podcasts natürlich genauso wie die DOSB-Redaktion gegoogelt zu Nahrungsergänzungsmitteln und man stolpert über so viele verschiedene Informationen. Wie kann man denn als Laie die Spreu vom Weizen trennen und wirklich verlässliche Informationen finden, die mich selber seriös voranbringen?
Also definitiv ist das nicht einfach und wir würden auch immer gerne jetzt mal von unserer Seite aus, unserer Abteilung sagen, können wir da nicht auch über solche Podcasts oder auch über andere Informationen schaffen, dass gerade im Sportkontext ja auch die VerbraucherInnen dann es schaffen, sagen, okay, da gehe ich erstmal hin und gucke mir mal an, was da steht oder was dort diese Institutionen vielleicht zu diesen Produkten zu sagen haben. Tatsächlich gibt es zwei, die ich immer gerne empfehle. Das ist das BFR, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Wenn man wahrscheinlich in Google Nahrungsergänzung BFR eingibt, dann müsste das direkt der erste Treffer sein. Und die Verbraucherzentralen haben sich auch schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Und die hatten vor einigen Jahren die Website Klartext Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht oder eben veröffentlicht. Und ich würde sagen, da müssten eigentlich in beiden Websites immer genau zu den Themen, die wir besprochen haben jetzt oder auch zu neueren Themen, aktuelleren Themen, immer Informationen zu finden sein. Die würde ich erstmal nachschlagen, um zu gucken, zu prüfen, ob es da irgendwas gibt, was man vielleicht woanders nicht mitbekommt.
Für diejenigen, die jetzt zuhören und trotzdem zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen wollen, jetzt gibt's ja durchaus sehr verlockende, auch aus dem Ausland stammende Angebote von Nahrungsergänzungsmitteln. Kann ich mich denn überhaupt auf die Qualität und die Reinheit verlassen? Worauf müsste ich beim Kauf eigentlich achten?
Also vielleicht nochmal ein allgemeines Thema zur Definition von Nahrungsergänzungsmitteln. Sie sind ja dazu gedacht, die Nahrung eben zu ergänzen und entsprechend gehören sie auch zur Lebensmittelverordnung. Und sie werden aber oft als Arzneimittel gesehen und Arzneimittel haben aber erstmal ein anderes Prüfverfahren, Zulassungsverfahren, verschiedene klinische Prüfungen müssen da durchlaufen werden und es gibt da sicherlich bezüglich der Reinheit nochmal eine ganz andere Qualitätskontrolle oder Vorgaben. Letztendlich ist so oder so bei allen Dingen, die wir konsumieren, ja immer erstmal der Hersteller in der Verantwortung, dass er seine Aufgabe korrekt erfüllt. Also das würde ich vom Gemüse über, was ja immer Milchprodukte bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln sehen oder auch bei Arzneimitteln. Aber die Zulassung eines Nahrungsergänzungsmittels ist letztendlich relativ simpel. Das ist nur eine Anzeigepflicht beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel. Und die müssen vorab keine Studien durchführen, dass das Produkt wirkt oder in einer bestimmten Situation wirkt. Sie sind relativ frei noch in der Dosierung. Da kann sein, dass es ein paar Änderungen gibt, dass es also die EU da tatsächlich mal Höchstmengen demnächst vorschlägt. Die sind schon vorgeschlagen vom BfR, aber werden noch nicht angenommen, das ist also auch ein Politikum sicherlich. Nichtsdestotrotz, wir können am Schluss nicht erkennen, ob das Produkt besonders rein ist, von einer guten Qualität. Das ist letztendlich Vertrauen in die Hersteller. Und da würde ich sagen, ich würde nichts einfach so im Internet kaufen, wenn ich nicht weiß, dass die Firma vielleicht ihren Sitz in Deutschland oder wenigstens in der EU hat. Weil da gelten einfach gewisse Rechte und ganz viel, also nicht der Vertrieb der EU, weil dann kann ich ja von weltweit quasi Produkte einkaufen, die dann in der EU vertreiben, sondern auch wirklich der Produktionsstandort innerhalb der EU ist. Und im Sport hat sich ja dadurch eben, da das ja dann auch ein Problem war hinsichtlich Doping und Dopingrelevanz, diese Kölner Liste entwickelt vor quasi fast schon 25 Jahren. Die ist natürlich für den Leistungssportler von hoher Bedeutung, weil eben da Produkte zu finden sind, die auf gewisse dopingrelevante Substanzen untersucht worden sind. Ich denke aber auch immer, ja, da diese dopingrelevanten Substanzen vielleicht für Breitensportler können sagen, ist mir egal, aber sie sind auch oft gesundheitlich problematisch, also sie haben Nebenwirkungen. Deswegen könnte es durchaus eine Idee sein, ich identifiziere ein Produkt, vielleicht auch über die genannten Websites oder mit medizinischer Rücksprache und dann gehe ich auf die Kölner Liste und gucke, welche Hersteller bieten dort ein Produkt an, was zu mir passt und dann glaube ich, hat man eine relative Sicherheit, aber 100% Garantie wird es nie geben, aber das sind vielleicht Möglichkeiten, wie man vorgehen kann.
Ja, danke für den nützlichen Tipp. Abschlussfrage, sind Nahrungsergänzungsmittel eigentlich auch so ein bisschen mentale Stütze, so nach dem Motto, ja, ich tue noch was Zusätzliches, Gutes für meinen Körper, ja? Oder ist das alles Placebo, wir reden uns das ein?
Vielleicht der nächste Podcast mit Psychologen. Nein, also es wird immer was dabei sein. Also das ist ja mehrfach beschrieben, Placebo-Effekte in vielen Themenbereichen, auch im Bereich Nahrungsergänzung, dass es eben, wenn eine Wirkversprechung da ist und die wird auch deutlich hervorgehoben, dass das nochmal anders vielleicht motiviert und die subjektive Einschätzung verändert. Deswegen wird ja auch versucht, bei kontrollierten Studien wird eben eine gewisse Menge Kreatin gegeben und es wird das gleiche Produkt gegeben ohne Kreatin oder wie auch immer. Das heißt also, dass, und in dem Fall wissen dann auch Probandin und auch die Person, die Probandin bei der Untersuchung betreut, nicht, was sie kriegen. Dieses quasi placebo-kontrollierte Studiendesign. Wir werden das nie ausschließen können und ich glaube, das ist auch das Phänomen im Bereich Magnesium, dass das nach wie vor fast das beliebteste, die beliebteste Substanz ist. Und obwohl wissenschaftlich kaum Daten vorliegen, dass es einen Sinn macht. Von dem her ist das nicht auszuschließen und logisch, im Sport ist es so, wer hilft, hat recht oder so in der Medizin. Uns geht es vor allem darum, dass klar ist, Überdosierung ist möglich, das kann mit einem einfachen Durchfall anfangen, kann aber auch bei Vitamin D zu einer übermäßigen Kalziumgehalt im Blut führen, was dann Nierenschäden hervorrufen kann. Es gibt bei Botanicals, also quasi so pflanzlichen Extrakten, manchmal auch immer wieder das Risiko von Leberschädigungen, die unklar sind, wo sie herkommen. Also es ist nicht einfach nur, man hat früher so ein bisschen gesagt, ja, das macht halt dann das Pipi teurer, auch. Aber es bleibt was im Körper und das kann schädlich sein und dessen sollten wir uns bewusst sein. Aber wir müssen auch keine Angst haben vor Nahrungsergänzungsmitteln, sondern wir können sie ja auch nutzen, weil sie uns eine Chance bieten, vielleicht in einer Phase, in der wir mit der Ernährung nicht so unseren Nährstoffbedarf decken können, dass uns Nahrungsergänzungsmittel helfen können, diese Nährstoffversorgung aufrechtzuerhalten. Aber wir sollten auch keine Wunder erwarten, sondern zurückkommen auf Food und Sport first. Und dann haben wir präventiv unglaublich viel getan. Und es macht ja auch Spaß, oder? Gut zu essen. Ich meine, leckere Lebensmittel zu haben auf dem Tisch mit Freunden, den sozialen Event auch zu suchen, vielleicht zusammen kochen. Es ist ja mehr als dann nur eine Pille. Also ich glaube, da sollten wir auch weggehen von der Physiologie vielleicht zum Schluss und wirklich in die Ernährung als was Schönes verstehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben vielleicht fast zu viel manchmal. Und lass uns damit gut umgehen. Und auch nachhaltig und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance.
Schlusswort von Dr. Hans Braun, Leiter der Abteilung Sporternährung des Instituts für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, gerne.
Das war Gesund in Sport Deutschland, die erste Episode zur brandneuen dritten Staffel. Wir freuen uns auf euer Feedback zur neuen Aufmachung und zur neuen Folge. Kommentiert gerne, welche Nahrungsergänzungsmittel für euch eine Rolle spielen. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt. Habt einen schönen Start in den Herbst und bleibt bitte gesund in Sport Deutschland. Tschüss.